Herzlich willkommen zur Review des Spiels der Minnesota Vikings der Minnesota Vikings gegen die Dallas Cowboys. Mein Name ist Jonas Sterk und an meiner Seite ist Stefan Starke. Erstmal hallo.
Hi, 2 Tage ist es her, knapp, ja, nicht ganz 48 Stunden. Tut immer noch weh.
Ja, auf jeden Fall, zumal es jetzt schon das dritte Spiel in dieser Saison ist, wo man sich eine Führung, die doch relativ leichtfertig wieder hat wegnehmen lassen. Wo siehst du den Grund, dass da doch wieder ein Schritt in etwas alte Muster wieder gekommen ist?
Ja, ist eine Kombination, wie so oft im Football. Unsere Defense hat sich wieder den Schritt zurückentwickelt. Andy Dalton, muss man sagen, hat nach überstandener Verletzung ganz gut gespielt. Aber das war einfach viel zu wenig von der Defense. Ganz besonders habe ich da jetzt 2 Szenen im Kopf. 4. und 6 war es, glaube ich, der letzte Dallas Drive, wo Gladney zu viel Cushion, ich glaube, CeeDee Lamb gibt und dann eine relativ einfache Outroute aus dem Slot nicht verteidigt bekommt. Und dann eben der Touchdown, wo komplett die Kommunikation gefehlt hat. Wo irgendein Tight End, wahrscheinlich was Dalton Schultz oder wer auch immer. Aber wirklich meilenweit frei in der Endzone steht. Das ist so für mich der erste Punkt. Dann, was sich jetzt über Wochen hinzieht, auch über die Siegesserie hingezogen hat, ist dieses wirklich schlechte Playcalling. Ich kann das auch nicht anders ausdrücken. Und dann als drittes, finde ich, hatten wir diese Woche wirklich Pech mit manchen Ref-Entscheidungen. Aber die ersten zwei Sachen sind die Sachen, auf die wir uns konzentrieren sollten. Weil, dass man Ref-Glück und Ref-Pech hat, kommt mal dahin. Aber wir haben ganz sicher nicht wegen den Unparteiischen das Spiel verloren.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Es waren diesmal ein paar unglückliche Entscheidungen, aber daran kann man das sicher nicht festmachen. Auch wenn es natürlich in dem Fall bei relativ entscheidenden Szenen natürlich war, insbesondere natürlich dem Cousins-Fumble, der ein klares Roughing the Passer hätte sein müssen. Aber im Endeffekt, du hast es schon gesagt, mal hat man da Glück, mal hat man Pech. Wir haben auch ein Spiel gehabt gegen Green Bay, wo wir Glück hatten, dass eine Flagge, die man durchaus hätte liegen lassen können, in einem entscheidenden Drive aufgehoben hat. Das passiert einfach im Laufe einer Saison. Daran kann man es halt am Ende nicht festmachen. Und das gleicht sich eben daran auch immer mal wieder aus. Und ja, was du gesagt hast, da kann ich nur zustimmen. Das mit Gladney zieht sich so ein bisschen durch bei aller Entwicklung, die er gemacht hat. Es fehlt ihm halt einfach, glaube ich, noch so ein bisschen das Gespür für Down and Distance manchmal, wenn es darum geht, wie viel Cushion er gibt. Das ist mir schon bei anderen Spielen, auch bei seinen etwas besseren Spielen manchmal aufgefallen, dass bei relativ kurzen Down-Situationen er doch teilweise 5, 6 Yards Cushion gibt, was dann im Endeffekt einfach ein freies First Down ist. Und ja, das sind halt Dinge, die muss er halt einfach nur lernen. Und das andere, das war eine Misskommunikation von vielen verschiedenen Leuten. Im Endeffekt sind 2 Leute frei gewesen, weil sich eigentlich 3 Leute auf einen Receiver gestürzt haben. Es ist jetzt natürlich in dem Format ein bisschen schwierig, da zurückzugucken, aber es war halt das Problem war die Motion von Lamb und auch nicht die erste. Da hat man noch relativ gut rüber reagiert, das hat man gesehen. Die Vikings waren in Man-Coverage. Die Kommunikation kam, dass Gladney da mit Lamb mitgegangen ist. Da war noch alles sauber. Und die Man-Coverage auf dem Tight End hätte Smith gehabt. Und dann kam halt das Problem, dass Lamb eben das gemacht hat, was die Vikings auch immer mal wieder ganz gerne machen, gerade im letzten Jahr sehr gerne mit Diggs gemacht haben, nämlich diese Motion direkt wieder zurückbringen, was gegen Man-Coverage halt einfach schwierig ist, weil man dann eben zweimal durch Traffic muss. In dem Fall hat Harry gesehen, dass Gladney da nicht mehr hinterher kam und hat wohl Gladney das Signal gegeben, da jetzt hinterher zu gehen. Also hat Gladney das Signal gegeben, dass er Lamb übernimmt und dafür hätte Gladney dann Schulz übernehmen müssen. Das ist aber halt eine Sache, das passiert eben mit einer Defense, die halt eben noch nicht zu 100% eingespielt ist, mit Spielern, die sich noch nicht so lange kennen. Da geht sowas mal daneben in der Kommunikation. Und im Endeffekt ist Gladney hinter Lamb her, was ja auch eigentlich seine ursprüngliche Aufgabe in dem Play gewesen war, weil er halt einfach nicht mitbekommen hat, dass Harry ihm da was anderes angezeigt hat. Und damit hattest du Harry und Gladney auf Lamb und Schulz, der halt eigentlich Harrys Mann gewesen wäre, war frei. Und das hat man eben auch wieder mehr gesehen. In den letzten Spielen war es besser, fand ich, in der Defense. Da waren es aber auch teilweise Gegner, die das nicht so herausgefordert haben, eben mit den Pre-Snap-Looks, die sie der Defense gegeben haben. Und jetzt war es halt eben wieder so, dass die Cowboys das halt an manchen Stellen eben doch sehr gut ausgenutzt haben. Und dann eben so Kommunikationsprobleme, eben nicht nur auf dem Play, sondern auch bei dem Play davor eben aufgetreten sind. Und das andere, was du angesprochen hast, auch da bin ich komplett bei dir. Also, wir haben es ja immer wieder gesagt und wir haben auch den Coaches immer wieder ein bisschen noch, gerade in der Defense, aber teilweise auch in der Offense, so den Pass gegeben, dass du halt einfach an bestimmten Positionen nicht das Talentlevel hast, was du in den letzten Jahren hattest. Aber langsam muss man ganz einfach und hart sagen, dass dieses offensive Playcalling diese Offense zurückhält. Und das deutlich. Das war gegen Chicago zu sehen, das war jetzt zu sehen. Und wenn man sich die Effizienzstatistiken anguckt, selbst mit den vielen Turnovern, die Vikings gehabt haben in der ersten Saisonhälfte, haben die Vikings eine der effizientesten Offenses der NFL. Und es fehlt nicht viel, um komplett in die absolute Spitzengruppe zu gehen. Dazu kommt dann eben noch die Tatsache, dass man mit Jefferson und Thielen ein absolut tolles Receiver-Duo hat, was bei PFF, glaube ich, im Moment Nummer 2 und 3 ist. Und das wird halt einfach gnadenlos vernachlässigt. Und
Ja, verschwendet. Verschwendet, würde ich sogar schon sagen.
ja, das muss man so sagen. Und es wird jetzt immer gesagt, ja, weil die Vikings so viel laufen, sind alle auf Cook ausgerichtet. Das ist nicht so. Wer sich das Spiel angeguckt hat, der hat gesehen, dass Jefferson permanent gedoppelt wurde. Und trotzdem hat er seine Plays gemacht. Das heißt, und ich meine, ich habe es mal vor ein paar Wochen gelesen, dass die Vikings im Durchschnitt einen der leichtesten Boxcounts haben in der NFL. Trotz der Tatsache, dass sie mit sehr schweren Formationen spielen. Also mit vielen Titans. Und das zeigt, dass selbst gegnerische Defenses, die eigentlich mehr auf den Run fokussiert sind, bei den Vikings sich mittlerweile auf die Receiver fokussieren, weil die Receiver der Vikings einfach so gut sind. Das heißt, man kann auch den Erfolg, den Cook nach der Bye-Week hatte, auch darauf ummünzen, dass eben auch Packers und Lions sich mehr vor Jefferson gefürchtet haben und mehr vor Thielen gefürchtet haben als vor Cook. Und genau da ist eben der Punkt, den ja auch Analytics immer nennt. So, wenn es eine Korrelation zwischen Run und Passing Game gibt, dann ist die halt eben andersrum als in der traditionellen Lehre, möchte ich mal sagen. Nämlich nicht, dass ein gutes Laufspiel und ein oft genutztes Laufspiel das Passspiel öffnet, sondern dass ein gutes Passspiel das Laufspiel öffnet. Das ist halt der Zusammenhang. Und genau da sehe ich halt im Moment das Problem. Weil die Vikings haben genau das, ein gutes Passing-Game. Und trotzdem läuft man weiterhin bei fast 60% der Early Downs. Und damit limitiert man die Offense halt brutal. Und ich finde eigentlich der schlimmste Moment in diesem Spiel war nach einer langen Completion auf Jefferson, wo man dann in der nächsten Down-Serie Lauf, Lauf, Fallstart, Screen. Das ist ein weggeworfener Ballbesitz. Und bei dieser Defense kannst du es dir nicht leisten, einen Ballbesitz wegzuwerfen, sondern da brauchst du jede Chance. Und so macht man sich Chancen kaputt, ohne irgendwie großartig es überhaupt zu versuchen.
Ja, da sind wir uns nicht uneinig. Ich habe es gerade mal noch geguckt, selbst einfache Effizienzmetriken wie Yards pro Pass-Attempt führt Kirk Cousins immer noch die Liga an mit jetzt 8,9. PFF Grade ist er inzwischen auf Platz 6, sowohl in der Gesamtgrade als auch in der Passing Grade. Und wir halten es trotzdem noch für gut, ihm weniger den Ball zu geben. Ich meine, okay, ja, dann kann man jetzt wieder argumentieren, was ich mir diese Woche anhören durfte. Ich weiß ja nicht, was die Coaches sehen und was und muss das irgendwie anders sehen und muss mehr Verständnis haben. Sorry, habe ich kein Verständnis für. Selbst die besten Running Backs schaffen, oder das beste Run-Spiel schafft über ein Jahr gesehen keine 5 Yards, da vielleicht 5 Yards, und Cousins steht aktuell bei 8,9 Yards pro Versuch. Kann mir keiner erklären. Und das ist auch nichts unbedingt gegen Dalvin an sich. Der hatte ein schlechtes Spiel, muss man sagen, aber der hatte die letzten Spiele auch gute Spiele, sehr gute Spiele. Aber trotzdem machst du dir mit dieser Mixtur aus viel zu viel Run-Game und viel zu wenig Vertrauen in dein eigenes Passspiel so viel kaputt. Da fehlt mir einfach jedes Verständnis.
Ja, vor allem ist ja auch dieser Schluss, dass man es mit dem Run-Game halt leichter für den Quarterback macht, auf so vielen Ebenen falsch. Ja. Erstens mit dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte, mit dass das Run-Game das Pass-Game öffnen würde, weil die Defense mehr aufs Run-Game spekuliert. Das ist falsch. Das Zweite ist, was auch immer wieder gesagt wird, dass man sich kürzere Third Downs schafft und machbare Third Downs vor allem schafft. Auch das ist falsch. Weil auch das müssen sich die Leute mal vor Augen führen. Das beste Mittel, um Druck vom Quarterback wegzuhalten, ist Play-Action-Passspiel und schnelles Passspiel. Aber eben vor allem Play-Action-Passspiel. Ein Passspiel, wo du halt keinen Straight-Dropback machen musst, wo nicht jeder sofort vom Beginn des Plays weiß, dass du passt. Das ist die beste Möglichkeit. Und das wirfst du halt weg, wenn du dich ständig in Third-Down-Situationen bringst. Und das ist auch bei kürzeren Third-Downs schon so. Dieses Third and Manageable ist ein Mythos. Es ist einfach falsch. Ich habe es heute noch mal gesehen, die Expected Pass Rate bei allen Third-Downs, die 3 Yards oder länger sind. Das heißt, es müssen nicht mal Third and Eight oder Third and Ten sein, sondern es fängt an ab dritter Versuch und 3 Yards. Da ist die Expected Pass Rate bei 93%. Da erwartet keiner mehr einen Lauf. Da spielt auch die Defense nicht mehr den Lauf, sondern da hast du dann genau das, was du eigentlich vermeiden willst, wenn du kein Vertrauen in deinen Quarterback hast, nämlich eine offensichtliche Passsituation, in der jeder auf dem Feld weiß, dass du passt, in dem auch dein Play-Action wegfällt, weil da einfach kein Grund mehr hinter ist, weil jeder weiß, dass du diesen Ball rausziehen wirst. So, dann bist du genau in der Situation, die du eigentlich damit vermeiden willst, wenn du der Argumentation der Leute folgst, die halt ein Laufspiel etablieren wollen. Du bringst dich immer wieder in diese Passing Downs, und Cousins ist in diesen Downs unfassbar effizient gewesen. Der hat ein EPA pro Play von fast 1,1 in Third Down Situationen seit der Bye Week. Das ist absurd. Das ist ein absurder Wert, aber eben nicht zu halten. Das kommt eben auch noch dazu, und deswegen werden wir halt eben auf kurz oder lang auch wieder Regression in unserer offensiven Effizienz sehen nach der Bye Week, weil das ist einfach, egal wie gut dein Quarterback ist, so gut kannst du nicht dauerhaft bei Third Downs spielen. Und das haben wir jetzt gegen Dallas schon ein bisschen gesehen, wo dann es bei Third Downs eben nicht mehr so effizient war. Es war immer noch effizient, aber es war eben nicht mehr auf dem absurden Level, was in den Spielen davor vorgeherrscht hat. Ja, und dann passiert halt genau das, dass du halt Drives abschenkst, die man nicht hätte abschenken müssen. Und dass du in Situationen kommst, in die du halt eigentlich, wenn du nicht das allergrößte Vertrauen in deinen Quarterback hast, nicht kommen möchtest. Und deswegen haben die Vikings am Ende das Spiel verloren.
Ja, um das vielleicht abzuschließen, diese Third-Down-Debatte, gibt es diesen Analytics-Spruch: Die besten Third-Downs sind die man nicht spielen muss. Also am besten in die man gar nicht reingeht. Wenn man jetzt nochmal genau aufs Spiel guckt, dann fand ich unsere Offensive-Line doch ziemlich enttäuschend. Mit Ausnahme von Brad Jones, den wir jetzt wirklich über fast Jahre schon hier im Podcast gefordert haben. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Alles andere war doch enttäuschend. Gegen einen Dallas Pass war, den ich nicht so auf dem Zettel hatte, mit Ausnahme von DeMarcus Lawrence. Wie siehst du das mit der Offensive Line? Kannst du das erklären?
Gut. Es haben halt mehrere Spieler ein Downgame gehabt. So, Reef, okay, ich weiß nicht, wie oft der gegen Lawrence gespielt hat, aber da kann ich es noch halbwegs nachvollziehen. Die Tackles haben beide nicht im besten Tag gehabt. Aber das passiert halt. Dazu kommt halt, dass Dozier nach der Bye Week halt eigentlich sehr gut gespielt hat und überraschend gut gespielt hat und jetzt wieder so ein bisschen auf sein Normalniveau gegangen ist. Und das hat halt eben alles zusammen wieder ein bisschen was kaputt gemacht. Ansonsten, ja, also so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, weil die Cowboys-Front ist jetzt nicht das Allergefährlichste, aber im Endeffekt, wenn du keine gute Offensive Line hast, dann wirst du halt auf kurz oder lang auch immer mal wieder solche Spiele haben, wo auch Fronts, die nicht so super toll sind, auch ein bisschen Druck ausüben können. Aber da musst du halt in der Lage sein, da drum rumzuspielen und genau das haben die Vikings eben nicht gemacht, sondern sie haben sich immer wieder in Situationen gebracht, wo sie maximal abhängig von ihrer Offensive Line sind. Die maximale Abhängigkeit von der Offensive Line sind Running Game und offensichtliche Passsituationen. Und eigentlich haben die Vikings das fast durchs ganze Spiel gehabt, weil sie eben entweder gelaufen sind oder eben offensichtliche Passsituationen hatten, in die sie sich durch ihr Laufspiel gebracht haben.
Ja.
Ja.
Ich habe noch eine Sache, weil ich jetzt wieder vermehrt gehört habe, dass jedem klar war, dass Kirk Cousins den finalen Drive nicht nach Hause bringen kann. Wer sich diese Serie anguckt, diese vier Downs, und zu dem Entschluss kommt, dass das Kirk Cousins schuld ist, ich weiß nicht, der sollte vielleicht einen anderen Sport gucken. Das mal zu vergleichen oder aufzuzählen. Das erste Down nimmt er den Sack, Quatsch, nimmt er den Sack, nimmt er den Checkdown zu Delvin für 4, 5 Yards. Weiß jetzt nicht, hab's nicht gesehen, ob da was mehr frei ist, aber 5 Yards in Out of Bounds ist jetzt nicht der schlechteste Pass.
Nö, das war schon richtig. Das waren zwei vertikale Routen gegen eine Cover 2. Die
Denke ich auch.
waren dicht.
Second Down ist einfach ein purer Drop von Jefferson. Ich will dem Jungen gar nicht so viel vorwerfen, weil er uns so viel gegeben hat als Rookie, wo wir nicht erwarten konnten. Man kann trotzdem sagen, das ist ein Dropper. Third Down, ich weiß nicht, wie es das Referee-Auge von dir sieht. Auch Seelen zumindest an der Grenze, meiner Meinung nach, der Kontakt vom Defender. Und dann ist halt 4. und 5 und der wirft den Ball einfach nur noch hoch und weit. Und ich glaube Seelen oder Bibi, irgendeiner stoppt die Route. Wer da Cousins irgendwas vorwerfen will, da weiß ich auch nicht.
Ja, Thielen hat die Route gestoppt, weil ihm der Schuh ausgezogen wurde auf der Route. Das war ja das, deswegen wurde da ja erst eine Flagge angezeigt, weil
Ja.
Thielens gelber Schuh auf dem.
War mir nicht sicher, ob es Bibi oder Thielen war.
Nee, es war Adam, aber ja. Kann man nichts zu sagen, mal abgesehen davon, dass ich den Call beim Fourth Down auch etwas fragwürdig fand. Klar haben die Cowboys Druck gemacht, aber da kannst du dann, aber du kannst da doch nicht mit einer Max Protection spielen, wo du 7 Leute im Blocking hast. Wenn du da unbedingt eine Conversion brauchst, dann brauchst du da Receiver draußen, dann müssen deine Tight Ends auf Route sein, dann muss dein Running Back auf Route sein, dann muss jeder irgendwo auf einer Route sein, damit der QB halt eben auch Anspielstationen hat. Weil so in dem Fall hast du Double Coverage auf Thielen gehabt, tief, und auch alles andere war dicht. Und dann kannst du halt nur noch den Prayer werfen. Und wenn du dann halt eben auch noch doch auch Druck lässt, trotz der Max Protection, dann ist da halt keine Chance. Und dann hat der Quarterback halt auch keine Option mehr. Und deswegen habe ich das schon für einen falschen Call gehalten, da mit Max Protection zu spielen, weil bei allem Druck, den die Cowboys hatten, so schlimm war es in den Drives davor nicht im Passing Game, dass man da jetzt unbedingt Max Protection bräuchte. Ja, und davor, boah, ich fand es grenzwertig. Fand jetzt nicht, dass man da unbedingt was callen musste gegen Thielen. Aber der Wurf war trotzdem der richtige und der war trotzdem da. Und da kannst du auch Cousins nichts vorwerfen. Also, du hast es schon richtig gesagt. Und Jefferson, ja, wir haben es vor dem Spiel im Podcast schon gesagt. Auch er ist Rookie, auch er wird Fehler machen.
Ja.
Shit happens. So, das muss man halt eben bei all dem auch bei dieser gesamten Mannschaft sehen. Das ist einer der jüngsten Kader der NFL. Der wird dumme Dinge tun.
Agree.
Deswegen habe ich halt in meiner Nachbetrachtung auf das Spiel eben noch mehr meinen Fokus auf die Coaches gelegt, weil das ist halt da ist halt eben das komplette Kontrastprogramm. Du hast einen super jungen Kader und einen super erfahrenen Coaching-Staff. Und es ist im Endeffekt der Coaching-Staff, der erfahrene Coaching-Staff, der in vielen Dingen halt den jungen Kader, der sehr talentiert ist, zurückhält und ihm nicht erlaubt, ja, auch nicht erlaubt, Fehler zu machen, was vielleicht für einen jungen Kader gar nicht so schlecht wäre. Aber eben auf der anderen Seite ihnen eben auch nicht erlaubt, das Talent auszuspielen, was sie haben. Eben insbesondere bei Jefferson. Und das ist halt eben dann eben auch wieder der Punkt. So, wenn man einen jungen Kader hat und vor allem auch dann mit dem Rücken zur Wand steht, dann muss man seine Leute machen lassen. Und wenn es schief geht, dann geht es schief.
Ja.
Aber gut, ich denke mal genug zu den Coaches. Wobei einen hätten wir da noch. Und das ist jemand, über den haben wir ja auch schon in dem Podcast zuvor gesprochen. Denn es war nicht so schlimm wie in der Woche davor, aber die Special Teams Darbietung war erneut keine sehr rühmliche. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, hat sich dazu irgendwas an deiner Meinung noch vor dem Spieltag geändert?
Nö. Also man hat einen neuen Long Snapper gesigned und der hat auch gleich gespielt, was mich doch gewundert hat. Und naja, ein Long Snapper spielt gut, wenn man nichts von ihm hört und mir ist jetzt kein Snap negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast. Das hat wohl geholfen. Aber andere Special Teams, gut, für die Flag kann er nichts, die glaube ich, Metellus. Hat die, glaube ich, oder wer hat den?
Boyd.
F
Boyd.
Boyd
Wenn du
war
die
es beim
illegale
Fake?
Motion.
Ja,
Ja.
okay, Boyd war es. Dafür kann er wenig. Das lief ein bisschen doof, weil der es gerade angezeigt hat, als Colquitt das Ding lospanten wollte. Aber was immer noch fatal sind, sind die Returns. Besonders die Returns, die man verteidigen muss. Also in der man praktisch den Ball selber kickt. Da ging jetzt keiner für den Touchdown, aber es gab immer noch viel zu viele Return Yards zugelassene und ich bleibe dabei. Ich sehe eigentlich am liebsten einen neuen Special Teams Coordinator an der Seite.
Ja, und ich glaube auch, ich war also jetzt, nachdem Chisena und Cutting, die teilweise auch zu Recht Boxsäcke für die Fanwut in der letzten Woche waren, war es jetzt KJ Osborne. Aber ganz ehrlich, der tut mir langsam auch ein bisschen leid, weil klar, 1,3 Return Yards pro Punt, glaube ich, ist bitter, aber das kannst du halt auch nicht alles am Returner festmachen und man muss sich auch einfach mal den Unterschied vor Augen bringen, wie es teilweise für unsere gegnerischen Returner aussieht und wie es auf der anderen Seite eben für Osborne aussieht, direkt in dem Moment, wo er den Punt fängt. Und der hat jedes Mal direkt einen im Gesicht. Also eigentlich könnte der jeden Punt fair catchen. Wäre wahrscheinlich vielleicht sogar der Klügste, was er machen könnte im Moment. Aber ich habe keinen Return im Kopf, wo ich irgendwo mal sagen würde, okay, der hatte eine Chance, da vielleicht mal ein paar Yards raus zu machen. Sehe ich im Moment einfach nicht. Und egal ob Kickoff oder Punt, aber da sind auch die Blocking Units mal gefragt, da auch mal ein bisschen was frei zu machen. Und ich weiß nicht, es muss ja eigentlich gerade das muss eigentlich am Schema liegen. Ich weiß nicht genau, was da falsch läuft und wo da irgendwie die Planungen nicht richtig laufen. Es wird auch oft gesagt, also Maluf hat auch den Ruf, relativ aggressiv zu sein, was den Rush angeht beim Punt. Okay, damit raubt man sich beim Blocking ein bisschen was. Aber dann würde ich erwarten, dass da auch hin und wieder mal einer geblockt wird.
Ja.
Und das passiert halt ja auch irgendwie nicht. Und dann muss man sich halt früher oder später mal entscheiden, was man denn eigentlich möchte. Möchte man Returns oder möchte man Blocks? Und wenn das eine nicht funktioniert, sollte man vielleicht mal das andere versuchen. Und da Blocks offensichtlich nicht funktionieren seit zumindest dieser Saison, sollte man vielleicht doch auch mal versuchen, irgendwas zu returnen. Gerade wenn man eben jemanden gedraftet hat, der da eigentlich ein Spezialist sein soll. Und dann frage ich mich halt schon, wie es sein kann, dass der jedes Mal direkt ein, zwei Coverage-Spieler im Gesicht hat, in dem Moment, wo er den Punt fängt. Weil so gut sind unsere gegnerischen Punter auch nicht, dass sie jedes Mal so eine mega Hangtime drin haben. Ja, und unsere Coverage-Teams auf der anderen Seite, Diesmal war es Boyd, der vorbeigeflogen ist und es geschafft hat, bei einem Punt als Coverage-Spieler einen Block in den Rücken des Blocking-Spielers zu bringen. Was so ziemlich mit das dümmste Special-Teams-Play war, was ich seit langem gesehen habe. Ja, da habe ich keine Worte für. Also ich weiß es auch langsam nicht mehr, was sie sich da alle denken, beziehungsweise ja, was sie da eigentlich trainieren. Weil es sieht nicht so aus, als ob die da groß vorbereitet drauf sind auf das, was sie da tun. Und damit sind wir auch wieder mal in diesem Podcast beim Coach. Ich habe das Gefühl, das wird langsam ein Thema.
Na gut. Geht jetzt gegen Carolina. Wir wollen, denke ich, nicht so viel vornehmen. Ich bin dennoch, Stand heute, jetzt ohne große Analyse, relativ optimistisch. Wie siehst du das?
Boah, ich hatte vor dem Spiel Carolina so ein bisschen als die Falle eben bezeichnet von dem von den jetzt anstehenden machbaren Spielen. Boah, ich finde die unangenehm. Ich finde die auch schwer einzuschätzen, weil die auch von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich sind.
Stimmt, ja.
Aber ich finde sie halt auch als Team insgesamt relativ unangenehm. Sie sind im Passspiel nicht aufregend, nicht spektakulär, aber effizient. Und da ist es egal, ob es Teddy oder Walker ist.
Ich hätte schon lieber, also von persönlichen Präferenzen abgesehen, hätte ich schon lieber Walker als gegnerischen Quarterback, glaube ich, als Teddy.
Das sehe ich absolut so. Aber auch der hat jetzt nicht so schlecht gespielt, auch ja, wenn es ihm natürlich von den Lions auch ziemlich einfach gemacht worden ist. Ja. Aber es ist halt eine Offense, die schwierig zu spielen ist. Mal ganz abgesehen davon, dass Joe Brady ein super Playcaller ist. Und gerade wenn McCaffrey nicht spielt, so paradox das jetzt für einige klingen mag, aber dann ist diese Offense noch schwieriger auszurechnen. Weil du halt nicht diesen Mittelpunkt hast, an den es versucht wird, da die Touches hinzuschustern. Da sind die nämlich ähnlich wie bei uns. Und es hat sich gezeigt, dass diese Offense besser ohne McCaffrey ist. Und besser ohne McCaffrey funktioniert, einfach weil man dann mit dem Playcalling variabler wird. Aber ja, wir werden es sehen. Die Defense ist nicht allzu gut. Da sollte man sich jetzt nicht von dem Shutout der Lions täuschen lassen. Das war eine ganz komische Geschichte. Aber insgesamt ist es, also der Pass Rush ist okay, glaube ich. Da hast du halt mit Burns jemanden, der relativ gut ist. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Coverage ist jetzt nicht so das, ist jetzt nicht so das Wahre. Ja, an sich sollte es grundsätzlich machbar sein. Aber es ist gefährlich und es ist unangenehm.
Ja, das stimmt.
Damit würde ich sagen, war es das jetzt auch. Wir hören uns dann eben, wie angesprochen, jetzt die nächsten Tage dann wieder mit dem Purple People Talk vor dem Spiel. Ja, ich wünsche euch trotz der Niederlage noch eine schöne Woche und Skoll.
Skoll.